Seit letzter Woche Donnerstag finden in Berlin die Festspiele, was Filme angeht, statt. Die Berlinale findet statt und einer, der nicht zum ersten Mal dort ist, ist unser Filmredakteur Reinhard. Und der ist nicht wie eben gerade noch in der Warteschlange aufgezeichnet, sondern jetzt am Telefon. Guten Morgen, Reinhard.
Hallo Marie, grüß dich.
Reinhard, wie geht's dir? Hast du bisher alle Filme sehen können, die du wolltest?
Das ist das Schöne, durch diese Akkreditierung, die wir ja durch Radio Frei haben, kann ich alle Filme schauen, die ich auch sehen möchte. Und die ich nicht sehen möchte, die lasse ich natürlich auch bewusst weg.
Du hast ja in einem der anderen Gespräche mit Uli oder Mariette, ich weiß gar nicht mehr, gesagt, dass man nicht unbedingt alle Filme bekommt, die man möchte. Aber das betrifft dann quasi die normalen Besucherinnen und Besucher?
Das betrifft dann die normalen Besucherinnen und Besucher und, das muss man auch sagen, es gibt ganz verschiedene Akkreditierungen, insofern stimmt es ein bisschen. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht auf jede abendliche Gala-Vorstellung gehen, aber auf ausgesuchte zum Beispiel schon. Wenn ich jetzt überlege, heute Abend zum Beispiel bin ich auf einer Gala-Vorstellung von Vice, das ist der Film, der jetzt aktuell für 8 Oscars nominiert ist, der sich um den ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney dreht. Da bin ich also heute dann im großen Berlinale-Palast, auch in Anwesenheit der Stars, in Anwesenheit von Christian Bale. Also kann ich dann zumindest später mal sagen, ich saß mit Christian Bale, mit dem Batman-Darsteller, mal in einem Kinosaal.
Also ein bisschen Glamour dann auch bei dir, obwohl du ja eigentlich eher dich auf die Filme spezialisierst, zumindest habe ich das bisher so verstanden. Bevor wir zu den Filmen kommen, die du geguckt hast, habe ich doch mal noch eine Frage. Es geistert ja durch alle mediale Berichterstattung, dass der Direktor Dieter Koslig nun aufhört nach 18 Jahren und ich habe jetzt das so verstanden, dass vor allem er in den letzten Jahren diese vielen verschiedenen Sektionen eingeführt hat, also die Berlinale auch vielleicht so vielfältig gemacht hat. Und es wird aber auch gesagt, dass nun abgespeckt werden müsse und das Konzept überdacht werden müsse. Stimmt das so und siehst du das auch so?
Also alles, was du gesagt hast, stimmt. Also das ist richtig. Er hat damals, als er 2002 seine erste Berlinale durchgeführt hat, eben zum Beispiel die Perspektive deutsches Kino eingeführt. Er hat eben die Reihe Berlinale Goes Kiez eingeführt, wo eben die Berlinale mal an den Randkinos zu sehen ist, also am Stadtrand oder im Speckgürtel von Berlin, was eigentlich auch eine schöne Idee war. Natürlich hat es dazu geführt, dass immer mehr Filme gezeigt wurden und natürlich kann man jetzt sagen, und das ist vielleicht dann auch Aufgabe von den Nachfolgern, wir specken jetzt wieder ein bisschen ab, dass man sozusagen sich wieder mehr auf eine Sektion konzentrieren kann wie den Wettbewerb. Ich finde, ja, das kann man tun, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Umgedreht muss ich sagen, war es aber damals richtig, das von Dieter Koslig zu tun, also gerade mit der Perspektive deutsches Kino wollte er damals ganz bewusst ein Zeichen setzen, dass man sich auch um den deutschen Film kümmert, dass man den im Auge behält, das darf man nicht vergessen, das war Anfang der Nullerjahre auf der Berlinale ein ganz großes Thema, dass der deutsche Film so schlecht dasteht, dass der gar nicht groß im Wettbewerb vertreten ist. Also die letzte Berlinale unter dem Vorgänger von Koslig Moritz, der Hadel, hatte einen einzigen deutschen Wettbewerb, das war auch noch eine Co-Produktion im Wettbewerb, also einen einzigen Film, als dann Dieter Koslig angetreten ist, wenn man jetzt Heaven mit dazu zählt als Co-Produktion mit deutschen Geldern, waren es damals schon 4 und da war das sozusagen nur folgerichtig, auch weitere Sektionen da einzuführen. Aber wie das jetzt die anderen machen, abspecken, ja, das kann man so, aber auch so sehen.
Das werden wir dann quasi nächstes Jahr live miterleben. Vielleicht bist du dann auch wieder dort. Aber jetzt ist erstmal Berlinale 2019 und gezeigt werden hunderte von Filmen. 17 Filme stehen im Wettbewerb und darunter auch 3 deutsche Beiträge. Und du hast diese 3 Filme gesehen, richtig?
Also ein deutscher Beitrag genau steht noch an. Ich habe jetzt so formuliert deutschsprachige Beiträge. Also wir haben 3 deutsche und einen österreichischen Beitrag. Mhm. Also 4 deutschsprachige, wenn man so will. Und von denen sind jetzt 3 gelaufen. Der von Angela Schanelek, Ich war zu Hause, aber, der läuft dann morgen. Aber in der Tat, jetzt am Wochenende liefen die und da konnte man sich schon ein ganz gutes Bild machen.
Es sind auf jeden Fall auch 2 Filme dabei, die ich jetzt auch so in den ein oder anderen Sendungen im Fernsehen, im Radio schon mal besprochen gehört habe und dachte, wie krasse Filme gibt es denn eigentlich? Vielleicht fangen wir an mit Der goldene Handschuh, eine Romanverfilmung, ein Buch von Heinz Strunk, ein Film von Fatih Akin. Du hast im Gespräch mit Uli gesagt, wenn es dir zu hart wird, würdest du rausgehen. Bist du sitzen geblieben?
Ich bin sitzen geblieben und habe auch so gemerkt, ich saß auch so, dass ich zu mittig saß, selbst wenn es noch ekliger geworden wäre, wollte ich dann die anderen nicht stören und wäre dann brav sitzen geblieben. Ich bin aber auch sitzen geblieben, weil der rein filmisch, rein dramaturgisch sogar zu einem der besten Fatih Akin-Filme der letzten Jahre gehört. Mhm. Ich war nicht so überzeugt von Aus dem Nichts, obwohl der hoch gelobt wurde und auch einen goldenen Globe bekommen hat. Oder von Chick, der auch ziemlich gut war, die Romanverfilmung nach Wolfgang Herrndorfs Buch. Aber den hätte man besser machen können. Also insofern fand ich immer, hat Fatih Akin in den letzten Jahren und in seinen letzten Filmen immer so, ja, dramaturgisch hat er mich einfach nicht überzeugt. Mhm. Das war zumindest jetzt noch beim Goldenen Handschuh gegeben, den ich keine Sekunde langweilig fand. Mhm. Aber was dann zu sehen ist, ist wieder eine andere Sache.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, worum es da geht für die, die noch nicht von dem Film gehört haben.
Also es geht, der Goldene Handschuh sagt so ein bisschen um eine Kneipe im Rotlichtviertel von Hamburg namens der Goldene Handschuh. Die gibt es auch heute noch meines Wissens und der Film spielt aber in den 70er Jahren. Und das Ganze hat sich alles wirklich zugetragen. Es geht um einen Serienmörder namens Fritz Honka, der eben da in dieser Kneipe ein- und ausgegangen ist und der am Ende dort, es war im Grunde ein Hilfsarbeiter, ein klassischer gesellschaftlicher Verlierer, der dort in der Kneipe dann seine Frauenbekanntschaften gemacht hat, die eben auch so am Rande der Gesellschaft standen und die mit nach Hause genommen hat und vier davon hat er umgebracht, zerstückelt und zum Teil in seiner Wohnung eben auch versteckt, also Körperteile davon, die er nicht beseitigen konnte. Und er hat versucht, das mit Duftbäumen dann wieder zu kompensieren und das ist jahrelang gut gegangen, bis es dann irgendwann nicht mehr gut gegangen ist.
Filme über Mörder, über Serienmörder gibt es ja viele. Über diesen Film wird gesagt, der ist so krass und so hart. Was macht ihn denn irgendwie so hart? Also das alleinige Umbringen von Menschen, also das ist natürlich schlimm, aber das ist oft Thema in Filmen. Was ist denn hier so ja besonders hart?
Naja, also man muss sagen, es ist ein bisschen Balanceakt. Man merkt schon, dass Fatih Akin, der Regisseur, hätte noch weitergehen können. Also er hat schon versucht, die ganz schlimmen Stellen auch auszusparen. Okay. Wobei, also es hängt auch davon ab, also wie erfahren man in diesem Genre Horrorfilm ist, will ich es mal nennen. Ne? Also jemand, der es jetzt eher seltener sieht, wenn meine Mutter den Film sehen würde, die würde gleich nach 3 Minuten, glaube ich, rausgehen. Oder mein Vater vielleicht auch. Und so, um mal ein Beispiel festzumachen, weil da verrät man nicht zu viel, der Film springt eigentlich gleich mitten hinein in die Handlung, nämlich mit seiner ersten getöteten Frau. Das sieht man, dass da eine Leiche liegt in der Küche seiner Wohnung von Fritz Honka. Und er versucht, die erst im Gesamten zu entsorgen, merkt aber, das wird zu schwierig. Und dann kommt er auf die Idee, Moment, dann fange ich an, sie zu zersägen. Und da gibt es dann so eine Stelle, wo er dann so einen Fuchsschwanz, so eine Säge nimmt und die an den Hals der Leiche ansetzt. Man denkt dann so, nee, ich will jetzt nicht sehen, wie er den Kopf absägt. Und dann merkt man aber, dass die Kamera dann weggeht. Und im zweiten Versuch hört man noch, dass er das tut, aber man sieht es wenigstens nicht. Mhm. Ja, insofern sieht man jetzt Gott sei Dank nicht alles, aber ich finde es immer noch drastisch genug. Und natürlich, das ist die große Frage, die sich Fatih Akin gefallen lassen muss. Warum das Ganze? Warum auch der Film? Und die Frage oder die Fragen musste sich vorher auch der Autor der Vorlage, Heinz Strunk, gefallen lassen. Der Roman wurde ja extrem gut besprochen, aber ich habe viele Leute gesprochen, auch unsere Kollegin Uli, die es nochmal bestätigt hat, die auf den Lesungen waren, die das Hörspiel kannten, die aber bei den Lesungen dann irgendwann gesagt haben, nee, ich kann da nicht mehr zuhören, mir ist es zu viel. Und selbst beim Hörspiel hat mir kürzlich auch eine auf der Berlinale erzählt, hat sie das Hörspiel rausgemacht, weil sie es unerträglich fand, weil es dann redundant wurde und sie sich gefragt hat, warum muss ich das wissen?
Dieser Fritz Honka ist ja, ich habe jetzt nur Filmausschnitte quasi gesehen, aber schon so eine Persönlichkeit. Du hast eben schon so beschrieben, in welchem Milieu das spielt, was er so vielleicht für eine Person ist. Und wenn man ihn sieht, sieht er auch sehr auffällig aus. Allerdings wird in dem Film wohl nicht viel erzählt darüber, was seine bisherige Geschichte ist. Also wahrscheinlich würde ja, wenn ich jetzt den Film gucken würde, ich würde es wahrscheinlich nicht tun, aber wenn ich es tun würde, würde ich mich fragen, wie kann jemand so werden? Was ist da bisher passiert? Und da gibt es wohl auch in dem Buch tatsächlich Informationen zu, in dem Film aber nicht. Und ich habe gelesen bei Zeit Online, dass Fatih Akin bewusst das Erklärende weggelassen hat und wohl gesagt hat, der Mann ist einfach nur krank und das soll für den Film reichen. Findest du das gut? Geht das? Funktioniert das?
Ja, ich habe
den
gleichen Artikel auch gelesen und habe auch gedacht, ich hätte es schon interessant gefunden, wie auch immer man das angestellt hätte, noch ein bisschen Vorgeschichte zu haben, weil wir haben jetzt nur den gleichen Artikel gelesen, das können wir ja mal sagen, dass er zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, er kommt ja aus Leipzig, dann nach Niedersachsen gegangen ist und dort bei einem Bauern dann gearbeitet hat, und da hat er kurze Zeit mal sozusagen glückliche Jahre verlebt. Ja, und dann ist er aber zu einem anderen Bauern gekommen und der hat ihn dann so brutal verprügelt und zusammengeschlagen. Also auch Honka war Opfer, und das erfährt man eben diese Vorgeschichte speziell nicht. Also ich habe so gedacht, ich hätte das schon ganz gut gefunden, das irgendwie mit einzuflechten. Man muss dazu sagen, dass der Film in einer ziemlich späten Szene dann oder in der Mitte des Films dann auch so Stellen hat, wo er dann sogar so ein bisschen versucht auch zu erklären, beziehungsweise wo man als Zuschauer fast so ein bisschen Mitgefühl hat. Es gibt eine Stelle, wo dann Honka, zumindest der Film Honka, man weiß nicht, ob es der echte Honka auch getan hat, versucht eben doch davon wegzukommen, vom Alkohol. Und klar, er hat die Morde schon begangen, aber er versucht wieder ein normales Leben zu führen und versucht normalen oder normaleren Job zu finden. Und man merkt richtig bei diesen Bemühungen, wie er kämpft mit sich. Und da ist einem der Honka, ich will nicht sagen plötzlich sympathisch, aber dann ist man auf jeden Fall mindestens wesentlich empathischer mit ihm. Und ich finde, solche Szenen hätte es mehr gebraucht, und vielleicht, wie du sagst, auch am Anfang des Films, dass man vielleicht auch in Form von Texttafeln oder wie auch immer das hätte mit einfließen lassen können.
Wir wollen noch mindestens über einen anderen Film sprechen, aber eine Frage habe ich dazu noch. Groß gefeiert wird der Darsteller von Fritz Honka, Jonas Dassler, noch sehr jung und aber sehr präsent im Theater und im Film und ja, wohl total toll. Ist er total toll?
Also ich muss sagen, mich hat er beeindruckt, aber jetzt eher so, ich habe jetzt mehr Interviews mit ihm auch gehört, also auch auf der Pressekonferenz natürlich, weil ich mich immer frage, wie man als 22-Jähriger schon so reflektiert sein kann, und er spielt auch parallel am Maxim Gorki Theater, wie du gesagt hast, deswegen konnte er teilweise abends nicht da sein, weil er parallel noch die Theateraufführung hat. Ich finde, er spielt das für einen 22-Jährigen auch total gut, und ich finde, für einen 22-Jährigen klingt wieder so überheblich, er spielt das gut, Punkt aus. Ich finde aber, das ist nicht seine Entscheidung. Man braucht eine ganze Weile, ehe man ihn auch wirklich, ehe man vergisst, dass das jetzt eine eigenständige Figur ist. Weil am Anfang, muss ich sagen, hat mich das Make-up, die ganzen Prothesen schon abgeschreckt. Der echte Honka, ja, er muss geschielt haben, ja, er hatte eine mehrfach gebrochene Nase, so deswegen sieht die Nase auch so knollig aus, ja, er hatte schlechte Zähne, aber ich hatte zwischen den ersten 4 Minuten immer das Gefühl, ich sehe Frankenstein. Und da hätte ich mir auch ein bisschen gewünscht vom Regisseur, selbst wenn der echte Honka sozusagen so körperlich auch lediert ist und auch so gebückt immer läuft, dass man gerade, um das so ein bisschen aufzubrechen, dass man nicht gleich so denkt, da kommt Frankenstein, ihn hätte normaler spielen lassen sollen. Natürlich jetzt nicht wie der echte Jonas Dassler, das ist ein sehr attraktiver junger Mann, ganz ohne Maske hätte es nicht funktioniert, dann wäre der Mörder zu attraktiv gewesen, aber mir war es ein bisschen zu viel Make-up, zu viel Prothese, da wäre weniger mehr gewesen, glaube ich.
Der goldene Handschuh, ein Film von Fatih Akin, dramaturgisch hat er dich überzeugt, im Ganzen nicht ganz, wie ich es jetzt so
genau,
rausgehört habe.
Ja, genau, also man... Also wer weiß, worauf er sich einlässt, kann sich diesen Film anschauen. Wie gesagt, keine Sekunde langweilig. Ich hätte mir sogar gewünscht, das muss im Roman auch mehr vorkommen, aber ich verstehe, dass Fatih Akin auch irgendwas kürzen musste und die Essenz des Romans nehmen musste. Ich hätte mir gewünscht, dass der Film einfach mehr im goldenen Handschuh spielt, in dieser Kneipe, weil das sind die stärksten Szenen, wenn du die anderen Gäste kennenlernst, die alle ihre Spitznamen haben, wie SS Norbert und so weiter, dann wird das richtig interessant. Man hat auch das Gefühl, ich kenne diese Kneipe, die gibt es ja kaum noch. Ja, in Erfurt gibt es noch, oder gab es lange Zeit die alte Liebe, hieß das, glaube ich, in der Thälmannstraße oder am Stadtpark Trollberg und solche Kneipen, die jetzt nicht so schlimm waren wie der Goldene Handschuh, aber die auch in so eine Richtung gingen, wo du wusstest, da steht eine Jukebox, die Stammgäste sitzen alle immer an der gleichen Stelle, alle haben irgendwas zu erzählen, haben eine Geschichte hinter sich, und das ist toll gemacht. Und wenn da der Fokus mehr auf den Goldenen Handschuh gelegen hätte, zum man erfährt mehr über die anderen Gäste, wäre es bestimmt noch ein besserer Film geworden. Aber um das Fazit zu sagen, ja, es ist ein spannender Film, aber man darf immer die Frage während des Schauens stellen, warum sozusagen in dieser Ausführlichkeit und warum setzt man ungewollt, sage ich mal etwas provokativ, so einen Massenmörder wie Fritz Honka dann doch ein Denkmal.
ein ganz anderer Film, aber auch ein Film, der mich total neugierig gemacht hat, den ich aber vielleicht trotzdem nicht gucken möchte, ist Systemsprenger, ein Film von Nora Finkscheid und ihr erster Film, wie ich gelesen habe. Es geht um ein 9-jähriges Kind, das so krasse Wutanfälle bekommt, dass irgendwie alle Umstehenden nicht wissen, was sie machen sollen und keine gesellschaftlichen Institutionen irgendwie damit umgehen kann und da greifen kann. Ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, Filmausschnitte, und war trotzdem total geplättet. Wie hast du den Film erlebt?
Ja, ich kann dir nur erstmal sagen, weil du so ein bisschen sagst, ich weiß nicht, ob ich mir anschauen möchte, Marie, schau dir diesen Film auf jeden Fall
okay.
an. Ich habe den Film ja total erfrischend erlebt. Also der lief ja früh um 9 in der Pressevorführung am Freitag und da ist man sowieso noch so ein bisschen müde und kommt gerade so an und da ist es genau der richtige Film. Genau wie man sich das wünscht, wo man auch merkt, das ist ein Erstlingsfilm im positiven Sinne. Hier hat eine Regisseurin all das reingesteckt, so als würde sie keinen weiteren Film machen mit ganz vielen Ideen, mit ganz viel, wie gesagt, Sprengkraft auch, also auf den Titel bezogen. Es beginnt auch mit einer zerborstenen Fensterscheibe und man ist die ganze Zeit mit dabei, ja, und dieses Thema ist natürlich auch ein Hinhörer und das ist auch extrem gut umgesetzt. Also das kann man vielleicht für die Hörer und Hörer nochmal erklären. Die Regisseurin selbst hat irgendwann mal einen Dokumentarfilm vor ein paar Jahren über dieses Thema gemacht und hört das erste Mal diesen Begriff, da war sie in einer sozialen Einrichtung, hier das Mädel, das ist ein Systemsprenger. Was ist das, Systemsprenger? Und das wird jetzt im offiziellen Sprachgebrauch unter Sozialpädagogen nicht verwendet, meint dann immer besonders betreuungsintensive Kinder, so sagt man es ein bisschen höflicher, und Kinder vor allen Dingen, die durch alle Raster schon gefallen sind, auch der sozialen Betreuung, also wo dann selbst soziale Einrichtungen, die Kinder zeitweise aufnehmen, dann irgendwann sagen, wir können es auch nicht mehr leisten. Selbst geschlossene Einrichtungen sagen dann irgendwann, das geht nicht. Und so ein Mädel, um das geht es hier eben, um die 9-jährige Benny und die ist natürlich anfangs laut, man merkt so richtig, was für eine Kraft dieses Mädchen auch hat und ich finde erstmal, das muss man auch sagen, die total toll gespielt von der, ich meine, die ist ja erst 10 Jahre alt, dann vermutlich Helena Zengel heißt die Schauspielerin und ja, eine Traumbesetzung, muss man sagen, und man ist auch trotzdem mit auf ihrer Seite und ich möchte nicht zu viel verraten, aber der Film hat natürlich auch einen Verlauf und man lernt dann irgendwann schon, dass man ab einem gewissen Punkt mit den richtigen Leuten vielleicht doch was machen könnte, ja, und da setzt der Film an. Die Frage ist nur immer, wie lange das gut geht und ich habe diesen Film sehr gemocht, weil der auch natürlich eine Spannung hat, weil man sich immer fragt, es gibt immer wieder Momente, wo du merkst, das Mädel versucht jetzt sich auch anzupassen, aber wie lange? Und wann kommt der nächste Ausbruch? Hm. Und das ist extrem gut erzählt auch, muss man sagen.
Okay, das hätte ich nämlich sowieso gefragt, weil wenn man danach geht, Systemsprenger, alle Möglichkeiten haben schon versagt, was soll dann dieser Film, was soll die Geschichte sein? Ne? Gibt es irgendwie eine Art Entwicklung, gibt es eine Art Hoffnung und kann man aus dem Film überhaupt einigermaßen guten Mutes wieder rausgehen? Aber das klingt da jetzt nach deiner Erzählung schon so.
Ja, also es ist definitiv so, dass man nach dem Film geht man nicht pfeifend raus und glücklich, aber es gibt schon eine Entwicklung und es ist auch sehr emotional zum Teil und er ist, wie gesagt, extrem gut gespielt, allen voran, habe ich ja schon gesagt, das Mädchen, aber sozusagen eine männliche erwachsene Hauptfigur, die dann sowas wie der Mentor dieses Mädchens wird, gespielt von Albrecht Schuch, der schon in der Serie Bad Banks mitgespielt hat und dafür auch Preise bekommen hat, ist auch jetzt so jemand, der gerade im Kommen ist, der das extrem gut macht. Und dann gibt es eine Schauspielerin wie Gabriele Maria Schmeide, die damals in Halbe Treppe oder Andreas Dresen schon geglänzt hat oder als Polizistin, die ja auch sozusagen im sozialen Bereich so die gute Fee, nenne ich es mal, wenn es ein Märchen wäre, spielt. Und das ist extrem gut. Man kann der Regisseurin Nora Finkscheid wirklich nur ein Kompliment machen, dass sie da sehr, sehr guten Film gedreht hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der den einen oder anderen Preis auch bekommen wird.
Es wäre am Ende sowieso noch meine Frage gewesen, was deine Vermutungen sind oder ob schon gemunkelt wird, wer dieses Jahr einen Bären mit nach Hause nehmen kann. Bei solchen Filmen wie Systemsprenger oder auch der Goldene Handschuh, die ja auf jeden Fall keine leichte Kost sind, wie geht's dir denn da hinterher? Kannst du dann tatsächlich irgendwie mit einer Stunde Abstand und einem Kaffee schon in den nächsten Film gehen?
Das stimmt, das ist immer, man braucht ein bisschen, ja. Also oft hilft es dann manchmal mit anderen drüber zu reden, also bei Systemsprenger war es so, dass ich mich dann am Abend nochmal ausgetauscht habe. Das war eigentlich ganz schön. Es gibt hier von unseren Kollegen vom RBB immer die Filmlounge am Potsdamer Platz. Da ist dann unser Kollege Knut Elstermann, der dann abends immer nochmal die Schauspieler und Schauspielerinnen einlädt. Und da konnte ich dann, da war da auch nochmal die Schauspieler und Schauspielerin von Systemsprenger eingeladen. Ich bin da mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen. Das hilft dann, um runterzukommen. Aber du hast natürlich recht, da braucht es schon mitunter mehrere Kaffee. Und ich plane auch immer so, dass ich zwischen den Filmen auch aus Gründen der Müdigkeit und der Fitness Pausen habe, aber eben auch aus solchen Gründen, dass man es ein bisschen sacken lassen kann. Hm. Beim Goldenen Handschuh war es auch so ähnlich.
Das waren jetzt zwei Filme, die du gesehen hast. Was hast du denn noch gesehen oder über welchen Film würdest du gerne noch reden?
Ja, ich habe noch gesehen, ja, also einen Film, den ich unbedingt noch erwähnen möchte, es laufen ja auch Filme von Schauspielern, also einmal lief ein Film von Casey Affleck, mhm. Das ist der jüngere Bruder von Ben Affleck, der hieß Light of My Life, so ein Endzeitfilm, von dem man es aber am Anfang nicht weiß, dass es ein Endzeitfilm ist, da bin ich aber rausgegangen, weil das lag nicht daran, dass der Film besonders schlecht war, aber der hat sich sehr viel Zeit gelassen und ich war gerade in einem Modus der besonderen Müdigkeit und da bin ich dann raus, das muss man auch so ehrlich dann sagen. Ein anderer Film, und über den würde ich ganz gerne vielleicht noch zwei, drei Worte verlieren, weil der auch demnächst bei uns anläuft, der heißt Mid-90s, also Mid-90er, um es mal auf Deutsch zu sagen. Von Jonah Hill. Jonah Hill ist eigentlich Komiker, den kennt man aber eben auch in ernsteren Rollen, in Moneyball und in The Wolf of Wall Street war für den Oscar nominiert und der hat eben als Regisseur, der ist selber Jahrgang 83 und in den 90ern sozialisiert, einen Film über Jugend gemacht, ja, und Jugendliche, und der ist extrem präzise, er ist ein enger Verwandter von Kids, falls die Älteren sich noch erinnern, Kids war auch der Film der 90er, der von einer Clique von Jugendlichen handelt, da war das Thema AIDS noch ganz groß. Und dieser Film dreht sich eben um einen 12-Jährigen namens Stevie, der eben mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder irgendwo in einem Haus in Kalifornien lebt und der irgendwann beim Einkaufen entdeckt, da ist eine Clique von Skateboardern, die sind alle ein bisschen älter als er, aber er findet die total faszinierend. Und irgendwann schafft er es dann, bei denen erstmal mit dabei sein zu dürfen, so ein bisschen rumhängen. Er ist noch nicht im Mittelpunkt, aber er darf mit dabei sein. Und irgendwann kommt er immer mehr hinein in den Kreis und das sind nur vier Leute und das ist aber, hier schaut man die Filme ja im Original und auch da kann man bei solchen Filmen, die vom Slang leben, nur empfehlen, die im Original zu schauen. Das ist so präzise von der Jugendsprache und wie das geschildert wird, wie Freundschaften hier auch dargestellt werden, dass sich das emotional sehr ergriffen hat. Und es gibt auch eine Liebesszene zwischen diesem 12, vielleicht 13-Jährigen und einem Mädchen, die vielleicht auch 13 ist, auf der Party. Und die gehört für mich zu den Liebesszenen des Jahres. Also man kann sich vorstellen, vom Alter her, dass hier das keine klassische Liebesszene ist, sondern ein unbeholfenes, zärtliches Annähern, während im Hintergrund Musik von Nirvana läuft. Und das ist wahnsinnig toll gespielt und das hat mich wirklich beeindruckt. Also Mid-90s, eine Empfehlung, der Film läuft dann im März auch in unseren Kinos an.
Dann können wir den quasi hier auch gucken, wer es nicht auf die Berlinale noch schafft. Ich weiß gar nicht, die Filme laufen öfter, ne? Ich habe mal geguckt, es gibt dann an verschiedenen Tagen Möglichkeiten, die Filme zu gucken.
Genau, das ist auch teilweise für mich von Vorteil, weil ich ja, wie gesagt, versuche, mich immer so ein bisschen vom Wettbewerb zu lösen. Ich habe jetzt viele Wettbewerbsfilme geschaut, aber man möchte ja auch manchmal auch an, es gibt ja, wie gesagt, 20 verschiedene Sektionen, dass man auch so ein bisschen was anderes mitbekommt. Also mich interessiert Panorama, die Sektion immer noch sehr, oder eben auch die Retrospektive, die sich diesmal um Filmemacherinnen dreht, also selbstbestimmt Perspektive von Filmemacherinnen, heißt die Retrospektive, dass man da auch immer mal hinschaut. Und da wollte ich jetzt so gerade sagen, da lässt man mitunter den einen oder anderen vielleicht auch potenziellen Preisträgerfilmwettbewerb aus, weil man ja nicht weiß, was man sieht. Und dann ist wieder ganz gut, wenn man dann im Gespräch hört von Leuten, du, der mongolische Film, der war richtig gut, dann gucke ich natürlich immer zuerst, Moment, wann wird er denn nochmal laufen und dann kann man sich nochmal anschauen. Ja, also insofern ist das mit den Wiederholungen mitunter auch eine praktische Sache.
Und dann wird wahrscheinlich auch gemunkelt, hier, der ist richtig gut und vielleicht, ich glaube, der kriegt einen Preis oder der gewinnt und kriegt einen Bären. Wie ist das denn so? Geht es da viel darum, wer am Ende auch gewinnt? Oder ist das gar nicht so wichtig?
Es wird immer wichtiger von Tag zu Tag. Heute sind wir ja am Tag 5 von 10 offiziellen Tagen. Es gibt ja noch den 11. Publikumstag. Also es wird dann immer mehr. Aber es geht natürlich auch, und das macht natürlich auch Spaß. Ich sag mal jetzt etwas überspitzt. Hier sind die Filmnerds unter sich. Einer möchte den anderen immer ein bisschen übertrumpfen. Da geht es natürlich auch darum, dass jeder erstmal noch seine kritischen Fähigkeiten zur Schau stellen kann. Ja, dass er kurz über die tolle Kameraarbeit spricht und von dem jeweiligen Film. Aber von Tag zu Tag wird es dann immer wichtiger. Ja, der könnte schon einen Preis für die Kamera kriegen, der könnte einen Hauptpreis bekommen. Und ich versuche gar nicht mitzuspekulieren, weil, das muss man auch sagen, oft ist es so, dass in den letzten Jahren dann immer ein ganz anderer Film gewonnen hat als erwartet. Ich weiß noch, 2014, also wenn es eine Gerechtigkeit gegeben hätte, hätte man 2014 Boyhood wahrscheinlich mit dem Hauptpreis auszeichnen müssen, weil das so ein überragender Film gewesen ist. Der hat am Ende auch ein paar Preise bekommen, Silbernen Bären, aber eben nicht den Hauptpreis. Und dieses Jahr versuche ich da gar nicht erst zu spekulieren. Ich vermute, es wird wahrscheinlich genau, es gibt in der Tat hier einen mongolischen Film, an den sich die Geister scheiden. Und ich kann mir vorstellen, genau der Film wird es.
Gut, das heißt, ich kann dich jetzt zu keiner Aussage hintreiben, einer spekulativen Gewinnaussage.
Also in einem späteren Gespräch bestimmt, also noch wäre es unseriös, weil wie gesagt, jetzt heute, also wenn der Tag heute vorbei ist, erst die Hälfte dann rum. Ich kann nur sagen, ich würde mir wünschen, weil wir so viel jetzt über Systemsprenger gesprochen haben, dass dieser Film auf jeden Fall nicht leer ausgeht. Also diesen Wunsch habe ich schon mal, das wäre ganz gut.
Dann werden wir sehen, was die nächsten Tage bringen. Du wirst viele Filme sehen und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal hier im Radio dazu sprechen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, was läuft denn heute für dich im Kino? Was willst du gucken?
Also heute habe ich zweimal mit israelischen Regisseuren zufälligerweise zu tun. Also einmal hat ein israelischer Regisseur im Bereich Forum einen Film gemacht über einen Neonazi-Aussteiger. Also bin ich sehr gespannt. Also ist auch eine wahre Begebenheit, der eben seiner Freundin zuliebe aus der Szene aussteigen will, aber dann von seinen Freunden zurückgehalten wird. Der heißt Skin mit Jamie Bell. Also Jamie Bell war als Kinderdarsteller, kennen wir noch als Billy Elliot. Inzwischen ist er längst erwachsen, aber er spielt quasi den Neonazi-Aussteiger. Und dann gibt es einen zweiten Film von einem Israeli, der läuft im Wettbewerb, aber außer Konkurrenz. Der heißt The Operative, die Operative. Hier geht es um eine Mossad-Agentin in Teheran. Und den werde ich mir auch noch anschauen. Und den Weiß habe ich ja schon genannt mit Christian Bale. Der steht auch noch auf der Liste.
Na gut, dann dir viel Vergnügen, gemütliche Sitze und bis die Tage. Mach's gut und dank dir.
Ja, danke auch.